Deutschlandfunk, Medias Res. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Medias Res, heute mit Bettina Köster. Ein YouTube-Video der Redaktion Steuerung F, das ist die junge Online-Schwester des NDR-Politmagazins Panorama, sorgte in den vergangenen Tagen für mediale Unruhe. Der Grund? Dort kann man Ausschnitte aus dem Vernehmungsvideo sehen, das den mutmaßlichen Mörder des ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke zeigt. Sie hören gleich einen kleinen Ausschnitt und die Einschätzungen eines Medienethikers dazu. Außerdem blicken wir nach Australien. Denn auf dem demokratischen Kontinent scheint es in Sachen Pressefreiheit nicht gut auszusehen.
Ich möchte, dass der Terror zu Ihnen kommt.
Das ist die Geschichte einer Vernehmung. Der Nazi Stefan Ernst soll den Politiker Walter Lübcke erschossen haben.
Ich habe auf Kopfhöhe gehalten und habe abgedrückt.
Wir veröffentlichen die Vernehmungsvideos, denn es sind Dokumente der Zeitgeschichte.
Ein Dokument der Zeitgeschichte, das meinen die Reporter des ARD-Funkformats Steuerung F. Das ist die Online-Schwester des NDR-Politmagazins Panorama. Zur Zielgruppe gehören eher die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Reporter von Steuerung F haben Ausschnitte aus dem Vernehmungsvideo von Stefan E., dem mutmaßlichen Mörder des ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, zugespielt bekommen und dann via YouTube veröffentlicht. Steuerung F zeigt vor allem Ausschnitte des ersten Verhörs, in dem Stefan E. den Mord gesteht, aber auch aus einer späteren Vernehmung, in dem er nur noch von einem Unfall spricht. Das 25-minütige Video hat für Protest gesorgt. Der Deutsche Strafverteidigerverband kritisiert, dass Zeugen davon beeinflusst werden können, denn die müssen ja noch aussagen. Ich habe mit dem Medienethiker der Universität Erlangen-Nürnberg, Professor Christian Schicher, darüber gesprochen und ihn gefragt, wie er dazu steht.
Ja, also ich halte das für hochgradig problematisch, da ein derartiges Verhörvideo ohne weiteres so zu veröffentlichen. Normalerweise ist es ja nicht üblich, ein Video einer polizeilichen Vernehmung zu veröffentlichen. Und da gibt es auch gute Gründe. Sie hatten ja bereits in Ihrer Anmoderation gesagt, es geht ja auch darum, dass Zeugen gegebenenfalls beeinflusst werden. Das ist ein Fall, der aus meiner Sicht dagegen spricht. Ein weiteres Argument liegt aus meiner Sicht aber auch darin, dass dem Täter letztendlich oder dem vermeintlichen Täter eine Bühne geboten wird, wo er sich darstellen kann. Natürlich ist dieses Video nicht eins zu eins veröffentlicht worden, sondern eingeordnet worden von den zuständigen Journalisten. Dennoch halte ich es für problematisch, dem Täter tatsächlich eine Bühne zu geben, auch wenn es sich um ein polizeiliches Verhör handelt.
Die Vernehmung ist ein Dokument der Zeitgeschichte, sagt die Redaktion von Steuerung F, und das will sie der Öffentlichkeit nicht vorenthalten. Nun sind das ja nur Sequenzen, die man sieht aus dem Verhör. Ist das dann schon ein Dokument der Zeitgeschichte?
Also das ist es sicherlich, aber auch das ist aus meiner Sicht ein berechtigter Kritikpunkt. Es sind ja Aussagen zusammengeschnitten worden. Es werden ja auch mehrere Verhörausschnitte gezeigt aus mehrstündigen Aussagen, die der vermeintliche Täter getätigt hat. Das Ganze wird zusätzlich noch kommentiert und eingeordnet und reflektiert, was ja sicherlich auch löblich ist, um den Zuschauerinnen und Zuschauern einen entsprechenden Eindruck zu vermitteln. Aber es ist eigentlich so gemacht worden, dass speziell sehr emotionale Szenen auch herausgegriffen worden sind. Also der Täter oder der vermeintliche Täter weint an der einen oder anderen Stelle. Zum Teil sind da auch in diesem Bericht Musikelemente vorhanden, die eine gewisse Emotionalisierung erzeugen können. Also ich bin der Auffassung, dass man diese 25 Minuten auch ohne dieses Verhörvideo hätte gut füllen können und die notwendigen Informationen vermitteln können. Spricht nichts dagegen, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Prozess ein Ende hat, wenn ein Schuldspruch gesprochen worden ist, das dann auch entsprechend zu dokumentieren. Zum derartigen Zeitpunkt halte ich das für falsch.
Die Macher von Steuerung F sagen ja auch in einem Gespräch mit dem Online-Portal Übermedien, dass sie einfach sagen und zeigen wollen, was ist. Ist das für Sie ein Argument? Denn inhaltlich ist doch eigentlich nichts Neues dazugekommen.
Das sehe ich auch so. Also das Video ist natürlich tatsächlich schon gezeigt worden während der Verhandlung. Insofern ist es öffentlich, was auch die Voraussetzung dafür ist, dass es dann tatsächlich nochmal im Netz veröffentlicht werden darf. Aber neue Erkenntnisse sind in dieser Form so nicht aufgetaucht und spricht aus meiner Sicht insofern auch nichts, was diese öffentliche Aufmerksamkeit rechtfertigt. Natürlich ist das ein dramatischer Fall. Natürlich hat dieser Fall auch öffentliche Aufmerksamkeit und Aufklärung verdient. Aber auch wenn es schwerfällt, würde ich dafür plädieren, dass man erstmal abwartet, wie das Ergebnis dieses Prozesses ist. Und dann kann man das nach und nach sicherlich aufarbeiten, einordnen und gegebenenfalls auch derartige Ausschnitte zeigen. Es ist aus meiner Sicht aber auch für die Angehörigen des Ermordeten hochgradig schwierig, weil die natürlich mit ihren Emotionen auch klarkommen müssen. Also das Video zu zeigen ist grundsätzlich vielleicht zugänglich, aber bitte erst dann, wenn der Prozess abgeschlossen ist.
Ist dieses Video in einer Form ein weiteres Symptom der Dramatisierung unserer Medien?
Also so pauschal kann man das nicht sagen. Man muss schon konstatieren, dass die beiden Journalisten, die diesen Film gemacht haben, die ja auch im Bild auftauchen, sehr reflektiert an diese Sache gehen. Also eine ganze Reihe von den Punkten, die wir gerade diskutieren, werden auch innerhalb dieses Videos diskutiert. Also es geht um moralische, um ethische Fragen, es geht um das Spannungsverhältnis zwischen öffentlichem Interesse auf der einen Seite und eben dem Schutz der anderen Seite. Und das gilt auch für Straftäter oder potenzielle Straftäter, natürlich auch den Schutz, der da zu bewerten ist. Sollte sich herausstellen, dass der vermeintliche Täter gar kein Täter ist und dieses Video dann weiter im Netz zirkuliert, ist das natürlich auch sehr, sehr problematisch. Das ist sowohl für die Angehörigen des Opfers als auch für den vermeintlichen oder tatsächlichen Täter ein Problem. Und es spricht ja nichts darüber, über dieses Ereignis zu berichten. Das ist ja auch umfangreich getan worden. Aber aus meiner Sicht gibt es keinen guten Grund, diese Ausschnitte zu zeigen, die eben auch verkürzen und insofern natürlich auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt wiedergeben.
Jetzt haben wir viele kritische Punkte angesprochen. Gibt es eigentlich rechtliche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen?
Also nach Aussagen der Macher ist das nicht der Fall. Also ich habe mir auch das Interview bei Über Medien mit Dietmar Schiffermüller von Funk durchgelesen. Er vertritt ja die These, dass das juristisch geprüft worden ist und dadurch, dass letztendlich in dieser Verhandlung das Video gezeigt wurde, öffentlich gezeigt wurde, wenn auch nur einem kleinen Kreis, scheint das juristisch in Ordnung zu sein. Aber das kann ein Jurist oder eine Juristin besser beurteilen als ich.
Einschätzungen von Christian Schicher, Professor für Medienethik an der Universität Erlangen-Nürnberg, zur Ausstrahlung des STRG-F-Videos via YouTube über die Vernehmung des mutmaßlichen Mörders von Walter Lübcke. Und jetzt machen wir einen Schlenker in die USA. Dort gab es gestern eine ganz besondere Anhörung in Washington. Da mussten nämlich die Chefs von Amazon, Apple, Facebook und Google den Abgeordneten der Republikaner und der Demokraten Rede und Antwort stehen. Was dabei herausgekommen ist, hören Sie jetzt von Markus Schuler.
Die US-Politiker machten aus ihrem Frust über das Geschäftsgebaren der vier Tech-Unternehmen keinen Hehl. Sie beschädigten die US-Wirtschaft, verhinderten Unternehmertum, zerstörten Arbeitsplätze und verteuerten Produkte. Vereinfacht gesagt, die Tech-Konzerne hätten zu viel Macht, so David Cilini, Abgeordneter der Demokraten. In der mehr als fünfstündigen Befragung wurden die Tech-Bosse in die Nähe von Nachahmern und Lügnern gerückt, denen es nur darum ginge, ihre Macht auszubauen und Konkurrenten klein zu halten. Vor allem die Chefs von Amazon und Facebook, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg, nahmen die Politiker in die Mangel. Google wurde vorgeworfen, es benachteilige bei der Websuche gezielt Konkurrenten. Bei Apple hieß es, das Unternehmen verlange von Entwicklern viel zu hohe Verkaufsprovisionen in seinem App Store. Ob die vier Tech-Konzerne mit Konsequenzen zu rechnen haben, dürfte sich aber erst nach den Präsidentschaftswahlen im November zeigen.
Seitdem wir in der Zeit der Pandemie leben und wir alle von den damit verbundenen Einschränkungen im Alltag betroffen sind, melden sich auch immer mehr Kritikerinnen zu Wort. Diese neue soziale Bewegung versammelt sich regelmäßig und protestiert in Deutschlands Städten gegen Maskentragen und Abstand halten. Auch im bayerischen Weiden ist das so. Eine Lokaljournalistin wollte über eine dieser Demonstrationen berichten und wurde dabei offen angefeindet. Und die Polizei? Die hielt sich zurück Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone erzählt uns jetzt die ganze Geschichte.
Sie will nur ihren Job machen und berichten. Mit einem Video von einer Demo gegen Corona-Maßnahmen Mitte Juli im bayerischen Weiden. Doch daran wird die freie Journalistin Beate Luber von Demo-Ordnern gehindert.
Die Situation berechtigt dazu zu filmen. Doch,
Sie sollen das nicht machen.
Doch,
Sie sollen nicht die Leute fotografieren.
Ebenfalls. Ich darf eine Demonstration fotografieren. Können Sie jetzt bitte weggehen?
Damit beruft sich die Journalistin auf geltendes Recht. Auf einer Demo dürfen alle gefilmt werden, sowohl die RednerInnen als auch das Publikum. Doch in Weiden scheint man anderer Meinung zu sein.
Ich glaube, dass Demonstrationsteilnehmer und Polizei vergessen, dass es sich einfach um eine Demonstration gehandelt hat, wo es kein Hausrecht gibt, was einfach eine öffentliche Veranstaltung ist,
erzählt Beate Luber im Interview mit dem Deutschlandfunk. Auf der Demo wird ihr am Ende das Filmen verwehrt. Erst von VeranstalterInnen, dann von der Polizei. Beate Lubers Video, das im Netz zu sehen ist, zeugt davon, wie aggressiv eine kleine 70-Leute-Demo gegen MedienvertreterInnen vorgeht und wie die Pressefreiheit in diesem Fall das Nachsehen hat. Schon in den ersten Minuten Szenen wie diese. Die Veranstalterin Sonja Schumacher, die für die Ökopartei ÖDP im Weidener Stadtrat sitzt, spricht den Namen der Journalistin ins Demo-Mikro.
Wirklich, bitte hören Sie auf, hier zu fotografieren, Frau Luber. Wir haben angeordnet, dass das heute nicht stattfinden soll.
Hören Sie mal auf, bitte.
Sonst möchte ich Sie bitten, den Platz zu verlassen.
Weil Beate Luber weder den Platz verlässt noch aufhört zu filmen, kommen die Ordner immer näher. Im Beisein der Veranstalterin passiert dann das.
Hey, hallo, kann hier vielleicht mal jemand kommen? Ich werde hier angeschubst. Was soll das?
Vielleicht haben Sie ja schon genug fotografiert.
Wenn es auf einer Demonstration eskaliert, dann ist in der Regel die Polizei zur Stelle. Die kommt kurz darauf auf Beate Luber zu, in Gestalt eines Polizeibeamten. Auf dem Video hört man ihn, wie er sie, die Journalistin, bittet, sich zu entfernen und etwas von Hausrecht der Veranstalterin murmelt.
Weil das ist provokativ.
Sie sind zu mir hierher.
Naja, das ist provozieren wir Sie drin.
Ich möchte jetzt Anzeige erstatten.
Wir müssen jetzt einen vernünftigen Versammlung.
Ich möchte Anzeige erstatten gegen Frau Luber. Recht auf eigenes Bild.
Die Polizei hat ja dann noch zu mir gesagt, dass sie das so kennen, dass ein Berichterstatter da ist, 10 Minuten bleibt, ein Foto macht und wieder geht. Und das ist das, wie sie denken, dass Journalisten arbeiten. Und so arbeiten vielleicht auch viele Lokaljournalisten, aber so wollte ich eben nicht arbeiten.
Sie habe ganz genau wissen wollen, welche Inhalte die Demo gegen Corona-Maßnahmen habe. Schließlich habe es sich um ein Gemisch aus Linken und AfD-AnhängerInnen gehandelt. Warum es die Demo-Veranstalterin so weit kommen ließ, das ist nicht zu erfahren. Für die Anfragen des Deutschlandfunks war die Stadträtin weder telefonisch noch über Mail oder soziale Netzwerke zu erreichen. Auch von der Polizei ist nichts zu erfahren darüber, wie sie den Platzverweis des diensthabenden Beamten heute interpretiert. Die örtliche Inspektion verweist zunächst ans Polizeipräsidium in Regensburg. Dort will man die Fragen schriftlich und verweigert dann ein Telefoninterview. Es bedürfe umfangreicher Prüfung, heißt es in der Mail. Der Vorfall ist bereits am 12. Juli passiert, also vor mehr als 2 Wochen. Ein anwesender Journalist eines lokalen Fernsehsenders verzichtete offenbar darauf, darüber zu berichten. Erst mehrere Tage später, nachdem Beate Luber selbst auf Facebook den Übergriff öffentlich gemacht hat, berichtete die Lokalzeitung darüber. Inzwischen gab es in Weiden eine Demo für Pressefreiheit, Unterstützung für Beate Luber vom Bayerischen Journalistenverband, Solidarität im Netz und auch Hasskommentare. Für die Lokaljournalistin, die auf der Corona-Demo nur ihrem Job nachgehen wollte, ist der Zwischenfall ein herber Einschnitt.
Mein Plan, als freie Journalistin tätig zu sein, Sachen zu recherchieren und die dann gewissen Medien anzubieten, ist gerade nicht möglich. Ich kann gerade nicht arbeiten, weil ich erstens damit beschäftigt bin, diese Sache aufzuarbeiten, diese Sache publik zu machen, und zweitens, weil ich massiv eingeschüchtert bin durch das Verhalten der Polizei, durch das Verhalten der Demonstrationsteilnehmer und auch durch das Verhalten von Teilen der regionalen Presse, von denen ich auch keinen Rückhalt sehe.
Die Lokaljournalistin Beate Luber aus dem bayerischen Weiden. Es ist schon eine ganze Weile her. Da sorgte ein Gerichtsverfahren Down Under, also in Australien, für Furore und zwar international. Der ehemalige Vatikan-Finanzchef und frühere Erzbischof von Melbourne, George Pell, war wegen sexueller Übergriffe auf zwei Chorknaben angeklagt worden. Die Krux dabei? Journalisten durften über den Prozess nicht berichten. Erst als Pell 2018 schuldig gesprochen wurde, brach auch die Nachrichtensperre. Im April dieses Jahres wurde Pell allerdings wieder vom höchsten australischen Gericht freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen. Jetzt drohen den Reportern Haftstrafen, die trotz Nachrichtensperre über den Fall berichtet haben. Und dazu gab es vor kurzem eine Anhörung, die Jörg Schmielewski für uns verfolgt hat. Ihn erreichte ich heute in Brisbane und fragte ihn, welche Journalisten überhaupt betroffen waren.
Also unter anderem betroffen sind der Sydney Morning Herald und The Age in Melbourne. Das sind die beiden großen Zeitungen in diesen beiden Millionenstädten mit jeweils 5 Millionen Menschen. Und daran können Sie schon sehen, dass trotz dieser Nachrichtensperre über diesen Fall berichtet worden ist.
Womit müssen die Journalisten jetzt rechnen? Also was kam da bei der Anhörung heraus?
Dabei kam heraus, dass der Anwalt der Medienhäuser und Journalisten ein Mediationsverfahren beantragt hat. Das findet jetzt im August statt. Und wenn es dort kein Einvernehmen gibt, dann beginnt der Prozess im November, wahrscheinlich am 9. November. Was droht den Journalisten? Es drohen heftige Geldstrafen und es drohen auch längere Gefängnisstrafen in diesem Fall.
Das hört sich schon beeindruckend an für ein demokratisches Land. Warum durften Reporter von der Berichterstattung über das Verfahren überhaupt ausgeschlossen werden?
Naja, es war die Justiz, es war der Richter, der Herrn Pell dann schließlich ja auch zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt hat. Inzwischen ist er im Zweifel für den Angeklagten, wie Sie vorhin gesagt haben, wieder freigelassen worden. Dieser Richter war der Meinung, die Medienberichte hätten die Geschworenen beeinflusst. Und das muss jetzt eben geklärt werden. Ist tatsächlich gegen Gesetze verstoßen worden? Sind die Geschworenen durch Medienberichte tatsächlich beeinflusst worden? Ja, solche Fragen.
Die stehen jetzt praktisch zur Diskussion. Ist das denn mit der Verfassung eigentlich zu vereinbaren in Australien?
Ja, Sie müssen sehen, das sind ganz andere Rechtssysteme. Also ich bin natürlich kein Jurist, sondern selber Journalist. Urteile in Ländern des Commonwealth basieren auf dem Gewohnheitsrecht. Das ist Rechtsprechung laut Tradition. Doch die Frage ist, gibt es diese in diesem Fall tatsächlich? Einen derart medienwirksamen Prozess gab es ja in Australien noch nie.
Müssen sich denn auch deutsche Journalisten an solche Nachrichtensperren halten?
Also zunächst sollte die Sperre Print- und Online-Veröffentlichungen im eigenen Land verhindern. Tatsächlich aber drohen auch weltweit Medien, die sich nicht daran halten, Strafzahlungen. Und deshalb hat beispielsweise die Süddeutsche Zeitung in Deutschland, die haben sich geschickt verhalten, die haben alle Digital- und Online-Veröffentlichungen gestoppt. Und die Printausgabe der Süddeutschen ist ja hier in Australien verständlicherweise nicht erhältlich. Also die Süddeutsche ist da sehr vorsichtig vorgegangen. In den USA hat beispielsweise die Washington Post berichtet und ist tendenziell jetzt auch in der Gefahr. Aber der jetzt geplante Prozess in Australien richtet sich nur gegen australische Journalisten und Medienhäuser.
Es gibt ja noch einen weiteren strittigen Fall in Australien. Journalisten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ABC hat ein Kriegsgräuel in Afghanistan aufgedeckt. Droht diesen Reportern jetzt eigentlich auch eine Klage?
Ja, das ist so. Und zwar der Hintergrund: im Juni 2019 fand bei der ABC eine fast 8-stündige Razzia der australischen Bundespolizei statt. Und die Polizei wollte Journalisten und Whistleblower ausfindig machen, die aus Geheimdokumenten berichtet haben. Diese Berichte lagen durchaus im öffentlichen Interesse. Dennoch will die Bundespolizei eine Anklage gegen einen investigativen Reporter erreichen. Und der hatte schockierendes Material veröffentlicht. Und das hat ja auch der australische Premierminister so gesehen, indem er gesagt hat, ja, also das, was dort berichtet worden ist, das ist tatsächlich schockierend. Es ging da darum, dass tatsächlich Zivilisten von australischen Soldaten erschossen worden sind.
Es scheint ein scharfer Wind gegen die Presse in Australien zu wehen. Will die Regierung Morrison kritische Journalisten so das Leben schwer machen?
Ja, das scheint wirklich so zu sein. Und Beobachter meinen, dass tatsächlich die Regierung von Scott Morrison hinter diesen Ermittlungen steht. Morrisons Regierungskoalition ist in den letzten Jahren in dieser Frage weit nach rechts außen gedriftet und hat teils offen damit gedroht, Medien in ihren Möglichkeiten zu berichten einzuschränken. Losgeschlagen hat die Bundespolizei AFP nur wenige Tage nach den Parlamentswahlen 2019. Und da müsste man schon sehr naiv sein, um darin einen Zufall zu sehen. Morrison behauptet, die AFP habe eigenmächtig gehandelt, doch laut Gesetz ist sie weisungsgebunden.
Und da tut sich kein Protest dagegen auf aus der Gesellschaft?
Ja, also Australien beschäftigt sich im Augenblick mit der Corona-Krise, die vielleicht oder mit Sicherheit nicht so dramatisch ist wie in den USA, aber doch mitten im australischen Winter, doch mit zunehmenden Fällen und mit der bevorstehenden Wirtschaftskrise. Und da fallen diese Themen wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit jetzt erstmal unten durch. Aber gefallen tut es vielen Australiern sicherlich nicht.
Sagt mein Kollege Jörg Schmilewski in Brisbane. Er berichtete über die Einschränkungen der Pressefreiheit in Australien. Zurück nach Deutschland. Andreas Stopp ist bei mir im Studio und das heißt, Sie kennen das schon, morgen ist die Dialogsendung. Andreas Stopp, Sie stellen jetzt das Thema vor.
Ja, und ich schlage Ihnen vor, im wahren Sinne des Wortes in Dialog zu treten. Und zwar möchte ich Ihnen das Angebot machen, mit unserer Kollegin, mit der Korrespondentin Katrin Erdmann zu sprechen. Sie ist ARD Ostasien-Korrespondentin, sitzt in Tokio, für diese ganze Riesenregion zuständig. Sie kommt im Moment da aus Tokio nicht raus, weil sie nicht wieder reinkäme wegen der Corona-Pandemie. Und jetzt wird es interessant, Nordkorea gehört auch zu ihrem Berichterstattungsgebiet. Und da wissen wir auch, dass Information aus Nordkorea natürlich nur tröpfelweise zu uns kommt. Wir können also mit Katrin Erdmann drüber reden, wie sind denn die Arbeitsbedingungen, die eine Korrespondentin in dieser Zeit noch dazu und dann noch mit einem totalitären Staat Nordkorea dann hat. Also, Sie können mir jetzt auf den Anrufbeantworter schon Ihre Fragen an Katrin Erdmann, die Korrespondentin, stellen oder dann eben morgen live. Wir nennen die Telefonnummer, Bettina Köster kann sie auch auswendig.
0221 345 3451.
Genau, das ist die Telefonnummer, die jetzt gilt. Anrufbeantworter ist offen. Ihre Fragen an die Korrespondentin Katrin Erdmann, Südostasien, Nordkorea, vielleicht das Schwergewicht. Oder Sie mailen uns an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Theo Westermann. Ich bin der Leiter der Lokalredaktion Karlsruhe, der Badischen Neuesten Nachrichten. Die Badischen Neuesten Nachrichten sind hier die große Zeitung für Nordbaden. Morgen wird im Lokalteil unser Hauptthema sein. Die Karlsruher Schausteller bauen soeben zur Stunde in der ganzen Innenstadt Buden und Fahrgeschäfte auf. Das ist, die Stadt hat es ihnen erlaubt, als kleine Kombination, weil sie ja praktisch in Corona-Zeiten Berufsverbot mehr oder weniger haben. Die Geschichte lebt sicher durch interessante Bilder. Die Kollegin ist gerade unterwegs und unser Fotograf.
Tja, und damit geht unsere Sendezeit für Medias Res zu Ende. Gisa Funk empfängt Sie gleich mit dem Büchermarkt und darin unter anderem von Dojewski Aufzeichnungen aus einem toten Haus. Für das Medias Res-Team verabschiedet sich für heute Bettina Köster. Thank you.